Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch zu einer sehr speziellen Episode, die uns die Gelegenheit gibt, das fünfjährige Bestehen unseres Wasserstoff-Podcasts zu feiern. Johannes, es ist unfassbar.
Herzlichen Glückwunsch.
Wir hätten es nie gedacht. Ja, danke, danke, danke. Schon 5 Jahre lang und seit ungefähr 250 Folgen tatsächlich haben wir den Hydrogen Bar Podcast und freuen uns im Endeffekt über uns selbst, dass es uns immer noch gibt. Johannes, du warst von Anfang an dabei.
Ja, es ist Wahnsinn eigentlich, wenn man so zurückblickt, dass wir das so lange durchgehalten haben. Und es ist auch Wahnsinn, dass wir das hier begehen dürfen. Vielleicht merkt ihr es am Audio, liebe Zuhörer. Wir machen das nicht im üblichen Rahmen, sondern wir sind hier wirklich live bei einer Aufnahme mitten in einem Riesensaal. Es ist ein First of its kind für uns, für den Podcast. Und es freut uns natürlich, dass wir dich, Niklas, hier begrüßen dürfen als unseren Gast. Niklas Friedrichsen von Greenlight, dem Startup des Jahres, von ausgezeichnet an der Hydroverse Convention, wo wir den Podcast auch aufnehmen.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Freut mich natürlich sehr.
Schön, dass du da bist, Niklas, und mit uns hier feierst unser fünfjähriges Bestehen und ungefähr auch die 250. Episode. Wie gesagt, nicht exakt die 250., aber ungefähr die 250., aber eben halt ziemlich genau hier unser fünfjähriges Jubiläum. Und wir bedanken uns jetzt an dieser Stelle schon mal auch beim H2Hub, die uns die Gelegenheit hier gegeben haben, auf dieser schönen Bühne diese Episode mit dir aufzuzeichnen. Die ganze Veranstaltung, die wir hier jetzt machen, eben halt diese Podcast-Aufzeichnung, die findet auch im Rahmen der Woche des Wasserstoffs statt. Also vielen Dank auch an die Organisatoren und die Vertreter der Woche des Wasserstoffs. Aber es soll tatsächlich jetzt weniger um uns gehen, es soll natürlich um euch gehen, um das Startup des Jahres. Mhm. Und die Hörerinnen und Hörer, die von euch unter Umständen noch nicht gehört haben, es mag einige geben. Ich meine natürlich, die meisten Hörer von unserem Podcast, die sind hier aus der Bubble, aus der Family, die haben zumindest wahrscheinlich euren Namen schon mal gehört. Aber trotzdem, wenn du uns vielleicht in einigen Sätzen erklären könntest, wer du bist und dann natürlich auch eben, wie ist die Idee hinter Greenlight?
Genau, also ich bin Niklas, einer von 4 Gründern von Greenlight Carbon Technologies. Ist immer noch nicht so ganz klar, welcher Bubble wir eigentlich angehören. Also wir machen Direct Air Capture, aber wir haben ein Verfahren eben von einem meiner Co-Gründer Peter Bär übernommen aus der Uni Essen raus, wo wir zwar CO2 aus der Luft capturen, also Direct Air Capture, aber eben auch Wasserstoff herstellen. Von daher fühlen wir uns eigentlich in der Direct Air Capture Carbon Bubble ganz wohl. Wir fühlen uns in der Hydrogen Bubble ganz wohl. Wir fühlen uns aber auch in der Sustainable Aviation Fuel und generell Carbon Utilization Bubble ganz wohl, weil natürlich als Hersteller von CO2 und Wasserstoff ist die Route, Kohlenwasserstoffe herzustellen, prädestiniert. Wir sind knapp 2,5 Jahre alt, also noch ein relativ junges Unternehmen, sind aber schon relativ stark gewachsen, haben von Anfang an halt die Entscheidung getroffen, mit Venture Capital zu arbeiten, weil für uns halt klar war, wir haben eine absolut herausragende Technologie von Peter aus der Uni übernommen. Mhm. Aber es war eben auch klar, diese Technologie muss noch weiterentwickelt werden. Es ist ein insgesamt relativ komplexer Prozess. Auf der gleichen Parallel war uns aber auch schon immer ganz wichtig, dass wir sagen, wir wollen jetzt nicht weiter nur im Labor arbeiten, sondern wir müssen eben auch früh validieren, ob das Ganze in Skala funktioniert. Und wir müssen vor allen Dingen eben auch lernen, wie das Ganze in einen industriellen Kontext übertragen werden kann. Und da halt sowohl Produktentwicklung und das Ganze halt im Deployment ausrollen relativ intensiv ist, also man braucht relativ viele Leute, um halt zu entwickeln und aber gleichzeitig Anlagen zu bauen, war dann auch klar, dass wir relativ viel Kapital einsammeln müssen. Wir sind mittlerweile 65 Mitarbeiter und haben über 20 Millionen Euro eingesammelt. Und mit Fördergeldern, die wir eingesammelt haben, geht das an die 40 Millionen. Das heißt schon relativ viel Vertrauen, was wir bekommen haben und was es natürlich jetzt zurückzuzahlen gilt. Mhm.
Ihr habt einiges an Kapital, was ihr investiert. Was ist denn eure Vision, in die das Kapital reingeht? Was wollt ihr auf lange Frist sein? Wollt ihr die Technik verkaufen? Wollt ihr die aufbauen? Wollt ihr noch mehr Schritte gehen?
Die Vision ist, dass wir als Menschheit weiterhin Kohlenwasserstoffe brauchen und dass wir als Menschheit aber dringend aufhören müssen, die Kohlenwasserstoffe aus dem Boden zu holen und zu verbrennen und in die Luft zu pusten. Die Folgen davon brauchen wir, glaube ich, nicht groß thematisieren. Die sind bekannt, die sind offensichtlich, aber wir werden der Menschheit nicht abgewöhnen, Kohlenwasserstoffe zu verbrennen. Es gibt Nischen, da wird das einfach extrem schwierig zu elektrifizieren. Ich bin grundsätzlich ein großer Freund davon, die Industrien, die man elektrifizieren kann, zu elektrifizieren. Aber es gibt zum Beispiel Bereiche wie Langstreckenflüge, da ist das auf absehbare Zeit nicht möglich. Unsere Vision ist es, eine Technologie, also unsere Technologie dahingehend weiterzuentwickeln, dass es wirtschaftlich möglich und relevant ist, Kohlenwasserstoffe auf erneuerbare Art herzustellen. Und dafür brauche ich halt in erster Linie günstige Feedstocks, das heißt günstiges grünes CO2 und günstigen Wasserstoff. Und da in unserer Technologie beide Gase in sehr reiner Form erzeugt werden und sich dieser Prozess halt, also beide Gase erzeugt und die beide Gase sich im Grunde die Anlage teilen, glauben wir, dass wir halt in der Position sind, diese Technologie in sehr, sehr wirtschaftliche Rahmenbedingungen weiterzuentwickeln. Und wir glauben einfach daran, erneuerbare Energie wird immer günstiger werden. Wenn wir es schaffen, diese erneuerbare Energie an Orten, wo sie halt sehr günstig produziert werden kann, in der Form, wie sie halt anfällt, das heißt intermediierend, das heißt fluktuierend zu verbrauchen und den Kohlenwasserstoffe zu produzieren, dann kann das der Weg sein, uns von fossilen Quellen loszusagen. Mhm.
Jetzt interessiert uns natürlich sehr, wie ist euer Status? In welchem Fortschritt seid ihr mit euren Anlagen? Ich gehe mal davon aus, es ist mehr als nur eine Idee.
Mehr als nur eine PowerPoint,
ja. Sehr gut, genau.
Genau, also wir arbeiten auf ganz unterschiedlichen Skalen. Also wir haben ganz bewusst von Anfang an mit unseren Investoren sehr, sehr offen kommuniziert, dass wir nicht quasi konsekutiv vorgehen wollen, dass wir sagen, wir machen erst Labortests und dann machen wir Prototypen und dann machen wir Pilot und dann machen wir große. Und wir haben gesagt, wir müssen sehr, sehr schnell dahin kommen, dass wir Pilotanlagen bauen. Wir müssen aber auch weiterhin im Labor arbeiten. Das heißt, wir sind jetzt so aufgestellt, vor knapp 2 Jahren sind wir in unsere aktuelle Halle eingezogen mit knapp 1000 Quadratmeter. Jetzt haben wir nochmal 500 Quadratmeter dazu bekommen, dass wir dort sowohl die Basischemie weiterentwickeln können, wir haben dort relativ umfangreiche Möglichkeiten entwickelt, eben auch Analytik zu betreiben, als auch diverse Prüfstände betreiben, wo wir halt Konzepte und Verbesserungen durchführen können. Wir betreiben aber auch schon einen sehr großen Teststand, den wir gemeinsam eben mit dem TÜV auch abgenommen haben, der schon industriell relevant ist, komplett automatisiert gesteuert ist und die Daten in die Cloud schiebt. Und wir betreiben jetzt auch seit einigen Monaten eine Anlage bei uns vor Ort, die industriellen Standards gerecht wird. Die ist noch relativ klein. Die hat eine Kapazität Größenordnung 5 Tonnen im Jahr. Das ist in den Skalen, wo wir mal die Stoffe brauchen, homöopathisch. Aber die ist halt groß genug und von der Anlagentechnik draußen im Feld so, dass man daran halt das gesamte Automatisierungskonzept, das Betriebskonzept eben sehr, sehr gut validieren kann. Gleichzeitig sind wir in sehr fortgeschrittenem Stadium beim Zentrum für Brennstoffzellentechnik in Duisburg auf einem Testfeld eine deutlich größere Anlage zu bauen, die dann schon wirklich Demonstrationscharakter hat. Und das haben wir kürzlich veröffentlicht, ein Projekt an Land gezogen, wo wir am Standort Mahl eine First-of-a-Kind-Anlage bauen werden. Das heißt, die First-of-a-Kind-Anlage heißt nicht, dass wir jetzt die Entwicklung eingestellt haben, sondern wir nehmen ganz klar Fahrt eben auf quasi die Anlage in Duisburg. Daraus wollen wir lernen, wie wir die First-of-a-Kind-Anlage bauen. Und wir werden aber parallel unsere Technologie weiterentwickeln.
Das heißt, die Technologie, wie sie heute existiert, die ist eigentlich schon bereit dafür, industrialisiert zu werden, sodass ihr diese großen Anlagen bauen könnt und gleichzeitig optimiert ihr natürlich weiter.
Ja, sie funktioniert. Die Sache ist mit Wasserstoff und CO2, dass man die Stoffe herstellen kann. Das ist schön, aber das reicht ja nicht. Das heißt, das wird erst funktionieren, das Ganze zu skalieren und fossile Treibstoffe oder Kohlenstoffträger halt abzulösen, wenn wir halt auch wirklich in die wirtschaftlichen Bereiche reinkommen, dass wir da konkurrenzfähig sind. Und dafür ist unsere Technologie noch nicht in allen Bereichen ausgereift. Das heißt, da müssen wir uns einfach auf Komponenten noch weiter drehen. Da müssen wir das Steuerungskonzept noch weiter ausarbeiten, um halt wirklich auch klar beweisen zu können, mit den Anlagen, die wir bauen, kommen wir halt in diese relevanten ökonomischen Prozessfenster, wo man halt wirklich sagen kann, also die Stoffe, die wir herstellen, sind mit fossilen Stoffen konkurrenzfähig. Wir haben eine sehr klare Roadmap. Es ist relativ klar auch in den Modellen, wie wir da hinkommen können. Aber wirklich wissen tut man es halt erst, wenn man es ausprobiert hat, wenn man es validiert hat und wenn man es auch vor allen Dingen in Skala validiert hat. Und irgendwann werden wir den Weg gehen müssen, dass das Ganze bankable skaliert werden kann. Und man bekommt das Ganze halt erst bankable, wenn man es auch in großer Skala gezeigt hat. Also von daher, der Prozess an sich funktioniert, aber dass er funktioniert, ist halt eine notwendige und keine hinreichende Bedingung.
Ja. Du hast vorhin schon die enorme Summe an Kapital erwähnt, die ihr schon akquiriert habt. Wie schwierig ist es denn in der aktuellen Lage für eure Ideen, für eure Konzepte, für eure Visionen, auch tatsächlich dieses Kapital zu bekommen? Wir haben jetzt heute auf der Hydroverse Convention auch den ganzen Tag über eigentlich gehört, es ist nicht mehr so ein rosa Wölkchen quasi, auf dem wir schweben, wie es vielleicht noch vor 2-3 Jahren der Fall war, sondern wir sind so ein bisschen in der harten Realität angekommen. Wie sehr wirkt sich das auf euch aus?
Zum Glück bisher noch nicht so wirklich. Also wir sind aktuell so finanziert, dass wir nicht aktiv im Fundraising sind. Von daher ist das immer schwer abzuschätzen. Ich teile natürlich die Einschätzung, dass der Markt sich gedreht hat und dass es sicher vor 2-3 Jahren leichter war, Fundraising zu betreiben. Bisher hat das sehr gut funktioniert und wir haben die absoluten Wunschinvestoren gewinnen können. Aber ich glaube, es wäre nicht angebracht zu sagen, weil es bisher sehr gut geklappt hat, wird es nach vorne hin einfach. Also ich glaube, da muss man schon mit einer gewissen Demut rangehen. Bisher haben wir es aber einfach immer schaffen können, Leute für unser Konzept, für unsere Technologie und vor allen Dingen auch für das Team, was wir zusammengestellt haben, zu begeistern. Ich bin nach wie vor sehr zuversichtlich, dass auch in der aktuellen Phase, wo es sicher ein bisschen schwieriger geworden ist, weiter gelingen wird. Wir sind auch in guten Gesprächen mit Investoren, immer außerhalb von, dass wir jetzt ein konkretes Fundraising verfolgen. Aber es ist halt... Ja, ist ein bisschen nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Ist halt schwierig zu prognostizieren, wie einfach oder wie gut die nächste Fundraising-Runde ablaufen wird. Ja. Von daher ist das schwierig, auch was zu sagen.
Ja. Wir haben gestern bei der Preisverleihung ja auch gehört, der beste Investor, der bringt nicht nur Kapital mit, sondern auch Wissen und hilft euch, euer Konzept weiterzuentwickeln, challenged euch. Wie einfach ist denn das zu finden? Weil ihr seid ja schon speziell, da muss man einen Einblick in diese Technologie haben, in den Markt mit dem CO2 und Wasserstoff und gerade die Kombination. Ist es auch sehr herausfordernd, dann Investoren zu finden, die mehr bringen als nur Kapital?
Also sicher nicht einfach. Ich habe das Glück, Florian Hildebrand, unser CEO, ist jemand, der, sag mal, das Netzwerken und sag mal, Investorengewinnen beherrscht wie keinen zweiten, den ich kenne. Also von daher ist das, glaube ich, unsere geheime Waffe in dem Bereich. Wir haben aber von Anfang an wirklich die Investoren gewinnen können, die uns in den verschiedenen Bereichen weiterhelfen. Wir brauchen keine Investoren, die uns an die Hand nehmen und uns sagen, wie wir unseren Prozess weiterentwickeln. Ja. Eine Beziehung, die man mit einem Investor eingeht, geht man in der Regel ja für eine sehr, sehr lange Zeit ein. Also ein Fundhorizont von einem VC ist ja in der Regel irgendwie Größenordnung 7 bis 10 Jahre. Du wirst nicht den Investor finden, der dir am Anfang im ersten Jahr beim Prozess weiterhilft und dir im 7. Jahr immer noch beim Prozess weiterhilft. Das wird nicht, also, das kann keiner leisten. Mhm. Dementsprechend ist das auch, glaube ich, nicht das, was man in einem Investor suchen sollte. Ich glaube, da muss man sich ein anderes Netzwerk aufbauen. Und das haben wir mit tollen Universitäten und Partnern gefunden. Es ist aber, glaube ich, extrem wichtig, sich einen Board und Investoren zusammenzubauen oder halt für einen zu gewinnen, die selber unternehmerische Erfahrung mitbringen, die selber sehr viel Erfahrung darin mitbringen, eben Unternehmen durch verschiedene Skalen eben zu bringen. Und wenn man mal anschaut, wer bei uns im Board sitzt, das sind wirklich sehr, sehr erfahrene Unternehmer, zum Teil einfach Personen, die mehrere Unternehmen schon Richtung Unicorn gebracht haben, die auch viele Unternehmen halt scheitern sehen und mit denen man sich einfach wunderbar austauschen kann, wie man Organisationen baut. Und mit denen besprechen wir natürlich auch quasi nicht, wie wir unseren Prozess weiterentwickeln, aber wie kann ich quasi unseren Prozess, der halt doch sehr komplex ist und vielleicht nicht für jeden außerhalb unserer Bubble direkt verständlich, wie wir den dann eben auch an andere Stakeholder kommuniziert bekommen. Also das machen wir schon sehr intensiv. Aber ich glaube, wenn man es darauf angewiesen ist, dass ein Investor quasi die technischen Probleme auf dem Shopfloor löst, dann ist das vielleicht nicht das Ideale.
Dann ist man vielleicht der falsche Gründer.
Ja, also ich glaube, man muss als Gründer nicht alles wissen. Also ich würde mir auf gar keinen Fall anmaßen, dass ich als CTO jetzt in allen technischen Bereichen bei uns der absolute Experte bin. Das wäre vollkommen vermessen. Wir haben jetzt heute hier auch der Hydroverse wieder unfassbar erfahrene und schlaue Leute getroffen. Und ich glaube, es ist wichtig, als Gründer die richtigen Leute zusammenzubringen, herausragendes Talent ins Unternehmen zu bekommen, aber eben auch das Ökosystem zu nutzen, was drumherum ist. Und wir haben hier wunderbare Universitäten. Wir haben hier über die Hydroverse H2 Hub Zugang eigentlich zu allen Wasserstoffspielern. Ich muss als Gründer nicht das alles selber wissen. Ich muss nicht der Experte in jedem Bereich sein. Ich muss aber, glaube ich, verstehen, wie ich an die richtigen Leute drankomme und die für unsere Mission gewinnen können. Mhm. Und ich glaube, das ist uns bisher ganz gut gelungen.
Sobald ihr diese Leute dann gefunden habt und die alle miteinander auch gut vernetzt sind, was sind denn in deinen Augen die größten Herausforderungen, wenn ihr an die Skalierung denkt in den nächsten Jahren? Es wird wahrscheinlich technische Herausforderungen geben, aber die sind wahrscheinlich nicht so im Vordergrund, dass die dich jetzt schlaflos zurücklassen, könnte ich mir denken.
Also als CTO bin ich schon tief in den technischen Problemen drin, dass mich auch mal technische Probleme schlaflos werden lassen. Also da sind wir von der Aufteilung schon so, dass wenn die Probleme aufschlagen, dann schlagen die bei mir auf.
Das ist ja gut. Okay.
Das ändert sich aber ständig, ne? Werde ich jetzt hier nicht tun, aber ich könnte dir sicherlich Themen gerade nennen bei uns in der Technik, wo ich mir denke, so, da muss man jetzt nochmal eine Nacht drüber schlafen.
Ich kann auch mal drüber, das Thema.
Ja, genau. Also das kommt schon ständig vor und ich glaube, das ist auch eine Charaktereigenschaft von mir, da derjenige zu sein, der quasi dann mal unzufrieden ist und da denkt, okay, das muss noch besser werden.
Ja.
Das ist, glaube ich, technisch schon auch einfach eine Herausforderung. Das ist aber auch, glaube ich, unseren Investoren bewusst, dass das zum Stück eine Technologiewette ist. Also ich glaube, unsere Technologie hat unglaubliches Potenzial, aber wir haben sie noch nicht auf dem Stand zeigen können, wie wir sie brauchen, um das Ganze halt wirklich auszurollen. Also da müssen schon auch noch technische Hürden genommen werden und da gehen wir auch ganz transparent mit um und das kommunizieren wir auch mit unseren Investoren ganz transparent, dass da halt, so wir nennen es denen gegenüber immer als Inhibitors to Scale, also dass da halt schon noch Inhibitor sind und dass wir an denen halt konzentriert arbeiten müssen. Aber sich als 2,5 Jahre altes Unternehmen hinzustellen und zu behaupten, wir hätten das alles im Griff und keine Probleme mehr, das wird, glaube ich, auch nicht Vertrauen schaffen. Aber die Frage war ja quasi, was sind die großen Schwierigkeiten? Also ich glaube, ein Thema, das haben wir heute hier bei der Messe viel besprochen. Das eine ist, wenn ich die Kostenkurve runtergehen will, dann muss ich halt mal etwas einfrieren und wirklich auf Skaleneffekte gehen. Auf der anderen Seite muss ich halt, um auf die Zielwerte zu kommen, schon auch die Technologie noch weiterentwickeln. Und das ist, glaube ich, etwas, womit viele Unternehmen in dieser Industrie kämpfen, was auch, glaube ich, einfach etwas ist, da gibt's keine Silver Bullet für, ist halt das richtige Maß zu finden von, okay, ich friere jetzt mal einen Prozess ein, dass ich den sauber ausrollen und auch mal skalieren kann und auf der anderen Seite, welche Prozessverbesserungen nehme ich noch mit in die nächste Iteration? Und dadurch, dass wir halt sehr, sehr schnell iterieren, ist natürlich der Versuch schon immer da, ja, lass uns das auch noch mit reinnehmen, lass uns doch irgendwie, und da müssen wir, glaube ich, einfach, da haben wir uns jetzt auch als Gründerteam so aufgestellt, also der Martin Schmickler ist ja als Gründerteam aufgerückt vor kurzem, das habt ihr vielleicht gesehen, dass wir da einfach jetzt Deployment und Produktentwicklung auch stärker getrennt haben, dass wir halt einfach gnadenlos schnell iterieren auf der Produktentwicklung, aber eben auch die klassischen Prozessgates einhalten im Deployment.
Als Herausforderung gilt ja auch oft, diese quasi dann Abnehmer zu finden, dann irgendwann das, wie du gesagt hast, marktfähig zu machen. Aber seht ihr da den Bedarf und sagt, solange wir mit dem Preis runterkommen, dann werden wir das CO2 verkaufen können, wir werden Wasserstoff verkaufen können, wir werden E-Fuels zum Beispiel verkaufen können. Da geht jetzt schon davon aus, dass dieser Bedarf da ist, solange halt der Preis
absolut niedrig ist. Absolut. Also das ist immer eine Frage, das sind Commodities. Und das sind Commodities, die in der Skala gehandelt werden, dass, sagen wir mal, aus der Perspektive eines jungen, wachsenden Unternehmens ist der Markt beliebig groß. Zumindest quasi ein Markt eines Endprodukts, wie zum Beispiel Sustainable Aviation Fuel. Wenn die Vorgaben so kommen, wie sie aktuell in der Gesetzgebung festgeschrieben sind, dass halt wirklich die Quoten kommen, die jährlich hochlaufen, dann ist dieser Markt absolut ausreichend groß, um da reinzuwachsen. Und dann ist es halt primär eine Frage, bei welchen Preispunkten kommen welche Inflection Points und wie schnell kommt man auf diese Preispunkte. Weil das ist dann halt schon relativ, es gibt Leute, die sind bereit, einen Green Premium zu zahlen. Ich glaube, wir müssen aber schon sehr, sehr früh auch einfach die Perspektive drauf haben, wie schnell schaffen wir es, in gewisse Nischen reinzukommen, ohne dass ein Green Premium gezahlt wird. Und das müssen wir, glaube ich, ziemlich schnell verstehen, weil, also wir brauchen den regulatorischen Rahmen, aber der wird uns nicht ewig stützen können.
Was mich total überrascht hat, als ich jetzt halt im Vorfeld hier zu unserer Episode so ein bisschen recherchiert habe über euch, die Projekte, die ihr jetzt so angekündigt habt, die sind alle ja, zumindest was das Endprodukt angeht, sehr, sehr unterschiedlich. Ihr habt ein Vorhaben, wo ihr letztendlich dann eben in Richtung SAF gehen werdet. Ihr habt ein anderes Projekt, wo es eher in Richtung Methanol geht. Auf der einen Seite, du hast uns ja natürlich jetzt auch beschrieben, in den letzten Minuten, habt ihr natürlich eine Technologie, die diese Flexibilität hat. Aber auf der anderen Seite, ist das nicht eine enorme Herausforderung für ein Team? Jetzt hast du gesagt, 65 Leute, das ist natürlich jetzt kein kleines Team mehr, aber trotzdem jetzt auch für ein junges Unternehmen, diese vielen verschiedenen Projekte unter einen Hut zu kriegen und auch keins dann aus dem Fokus zu verlieren?
Also erstmal ist wichtig zu sehen, also von Innensicht ist ja, gegen welche Übergabe entwickeln wir unseren Prozess. Also die Übergabe ist, wir müssen halt CO2 und Wasserstoff im richtigen Verhältnis trocken komprimiert übergeben. Und das hat eine Methanisierung, eine Methanolsynthese und einen Fischer-Tropsch-Prozess gemein. Also beim Fischer-Tropsch habe ich natürlich noch den vorgelagerten Schritt der Syngasherstellung. Man muss natürlich im Bau von Projekten irgendwie abwägen. Also das perfekte Projekt zu bauen am perfekten Standort mit den perfekten Förderbedingungen, das braucht so lange, dann wirst du nie fertig. Von daher ist da auch für uns einfach wichtig, also wir haben mit dem Zentrum für Brennstoffzellentechnik einen wunderbaren Partner gewinnen können, wo wir ein Förderprojekt eingereicht haben, Monate nachdem wir gegründet waren. Und die betreiben schon seit einigen Jahren einen Methanisierungsreaktor und betreiben damit halt Forschung. Und dort liegt die Komplexität der Betriebs der Methanisierung nicht bei uns. Also das machen die und wir liefern halt das CO2 und Wasserstoff gegen die Schnittstelle, von der die das Ganze übernehmen. Das heißt, wir müssen natürlich verstehen, was sind die Anforderungen, aber die Anforderungen quasi, was wir liefern müssen mit unserer Technologie, die sind da nicht so groß anders, als wenn wir in andere Kohlenwasserstoffe gehen. Für uns war einfach wichtig, sehr, sehr früh zu zeigen, wir gehen in die Carbon Utilization Route, wir übergeben diese Gase an jemanden, der mit den Gasen was anfängt und wir verstehen eben auch ganz früh im Prozess, was ist denn eigentlich wirklich wichtig? Ne? Also jetzt einfach die Messstrecke, die Gas Handling nennen wir das, also das ist quasi das Gas, was bei uns rauskommt, wo man ja sagen könnte, so Arbeit ist gemacht, zu, sag mal, die nächste Prozessstufe kann die Gase eben auch verwenden. Da müssen wir ein Verständnis für aufbauen. Und das ist ehrlich gesagt nicht so unterschiedlich bei den verschiedenen Prozessrouten. Von daher ist da die Komplexität aus unserer Sicht handelbar, wenn wir einfach sagen, quasi den Schritt von Synthesegas oder von CO2 und H2 zum Folgeprodukt, der liegt in der Technologie, nicht bei uns.
Ja. Jetzt mal eine ganz dreiste Frage. Kannst du was zu der Technologie sagen? Weil im Prinzip, es gibt ja viele Startups, die machen Wasserstoff allein. Es gibt Startups, die machen Carbon Capture allein. Was ist das Geheimnis? Das dürfen wir ja gar nicht erfahren von dir wahrscheinlich. Aber was ist das Magische bei euch, dass das beides zusammengeht? Und wahrscheinlich seid ihr da zusammen wahrscheinlich auch effizienter, als wenn man jetzt beides getrennt aufbaut. Kannst du da was dazu sagen?
Wenn ich dazu nichts sagen könnte, dann wäre ich wahrscheinlich eine Fehlbesetzung.
Ja, aber vielleicht ist das ja alles geschützt und patentiert.
Ja, nee, die ersten Patente sind ja auch schon erteilt und veröffentlicht. Also das könntest du da auch nachlesen. Also quasi das grobe Prinzip ist ja, wir absorbieren in der Carbonatchemie und in dem Absorptionsprozess wird halt eine Strukturpackung, also einfach eine große Oberfläche mit Flüssigkeit überströmt. CO2 geht von einem Gasstrom in diese Flüssigkeit und in dieser Flüssigkeit reagiert CO2 mit Carbonat zu Hydrogencarbonat. Das ist als Benfield-Prozess bekannt. Da ist die Herausforderung, dass die Reaktion ausreichend schnell ablaufen muss, um halt auch bei Umgebungsluft zu funktionieren. Und da hat halt Peter, also mein Co-Founder Peter, eine Möglichkeit gefunden, mit Additiven den Prozess entsprechend zu beschleunigen, ohne dass stabile Verbindungen gebildet werden, die mit sehr viel Energie wieder aufgebrochen werden müssen. Mhm. Die Herausforderung ist nämlich im Carbon Capture in der Regel, dass die Bindung von CO2 gar nicht so aufwendig ist, aber das CO2 aus dieser Bindung wieder rauszukriegen, das braucht in der Regel viel Energie und viel Wärme. Und da hat er halt einfach ein revolutionäres Verfahren entwickelt, was wir jetzt noch ausentwickeln, aber die Idee ist schon von ihm damals gemacht und auch patentiert worden, da halt ein Additiv zu nutzen, was den Prozess beschleunigt, aber selber halt keine stabilen Verbindungen eingeht. Wenn das Hydrogencarbonat gebildet ist, übersättigt die Lösung und das Hydrogencarbonat hat quasi eine Neigung, aus der Lösung auszuscheiden, Kristalle zu bilden. Und diese Kristalle können wir aus der Lösung abfiltrieren. Mhm. Das heißt, wir absorbieren eine Flüssigkeit und wir bilden einen Feststoff, der reines Hydrogencarbonat ist. Mhm. Und dieses Hydrogencarbonat ist sehr, sehr rein. Das lösen wir wieder auf und das geben wir in eine Elektrolyse. Und in diesem Hydrogencarbonat ist das CO2 halt relativ schwach gebunden. Das heißt, es bräuchte dort nicht viel Wärme und auch nicht viel Säure, um halt das CO2 auszutreiben. Und wir haben unsere Elektrolyse so aufgesetzt, dass wir Wasserstoff und Sauerstoff produzieren und die Membrane so anordnen, dass durch die Ionenwanderung bei der Herstellung von Wasserstoff und Sauerstoff eine Kammer so aufsäuert, dass quasi nur diese pH-Verschiebung ausreicht, um das CO2 freizusetzen. Mhm. Und das führt halt dazu, dass wir neben reinen Gasströmen, Sauerstoff und Wasserstoff eben auch einen reinen CO2-Strom erzeugen. Mhm. Und eben dabei das Carbonat zurückgebildet wird, was wieder zurück in die Absorption geht. Also ein relativ komplexer Prozess, der aber einfach dazu führt, dass ich eine sehr effiziente Absorption habe, dass ich das Ganze entkoppeln kann, dadurch, dass ich diesen Feststoff habe und dass ich einfach eine Desorption habe, wo ich im Grunde die Ionenwanderung, die bei der Wasserstoffherstellung eh notwendig sind, nutze, um das CO2 wieder auszutreiben. Mhm. Und da ist die Elektrolyse nicht effizienter als eine herkömmliche Elektrolyse, um Wasserstoff herzustellen. Aber wenn ich ohnehin beide Produkte brauche, dann ist das halt deutlich effizienter.
Muss ja eigentlich auch nicht sein. Ja, genau.
Genau.
Ja, die Zeit, die läuft uns leider so ein bisschen davon. Diese schöne halbe Stunde, die wir uns immer so setzen, die ist schon wieder nahezu abgelaufen. Wenn jemand, der jetzt deinen Ausführungen natürlich vor allem zur Technologie jetzt gerade gefolgt ist, noch mehr über das System erfahren möchte, habt ihr irgendwelche Quellen oder sowas, wo man sich informieren kann? Ihr habt wahrscheinlich wie diese hippen Startups alle jetzt eine Webseite oder sowas, könnte ich mir denken.
Wir haben natürlich eine Website. Wir haben auch sonst schon relativ viel dazu kommuniziert. Wir haben, wie gesagt, auch veröffentlichte Patente. Es ist aber, glaube ich, auch nicht so wahnsinnig schwer, mit uns in Kontakt zu treten. Also ich glaube, wer da mehr über uns erfahren will, aus welcher Brille auch immer, der kann sich da gerne bei uns melden.
Ja, perfekt.
Gibt es sonst noch was, du loswerden willst hier an die Zuhörerschaft? Kann man dich irgendwie unterstützen? Euer System kann man wahrscheinlich noch nicht kaufen, aber
unser System kann man so von der Stange noch nicht kaufen. Also wir sind natürlich, das wurde jetzt auch heute hier schon viel angesprochen, das ist Teamwork. Also wir glauben nicht, dass wir quasi von der Produktentwicklung zur Skalierung alle selber machen werden. Also wir sind auf starke Partner angewiesen. Wir haben schon sehr starke Partner finden können. Aber wer jetzt den Podcast hört und sagt, boah, ich habe doch Komponenten, die bei dem Prozess irgendwie sinnvoll sein könnten. Ich freue mich immer, wenn quasi Komponentenlieferanten auf uns zukommen und sagen, hey, ich glaube, wir haben hier was, das bei euch gut reinpassen könnte. Ja. Wir sind auch immer noch auf der Suche nach Talenten, nach Mitarbeitern, die einfach Lust haben, diese Mission zu unterstützen und in dem Bereich vielleicht schon Erfahrung vorweisen können oder einfach wahnsinnig ambitioniert und schlau sind, um das Ganze nach vorne zu treiben. Und natürlich im Bereich Investments, Projektentwicklung, wenn es da Anfragen gibt, sind wir dafür Gespräche offen.
Ja, vielen Dank, lieber Niklas, dass du dir jetzt noch hier am späteren Abend noch die Zeit genommen hast, jetzt nochmal hier auf die Bühne zu kommen. Es war für dich natürlich auch ein langer Tag, für uns auch hier heute auf der Hydroverse Convention.
Ja, aber hat Spaß gemacht.
Ja, sehr gut. War ein schöner Abschluss jetzt auch für uns nochmal, hier nochmal auf der Bühne zu sitzen und den Tag hier oben auch abzuschließen. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, wie gesagt. Und an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer der Hinweis, ihr könnt mit uns in Kontakt treten, wenn ihr unsere E-Mail-Adresse nutzt, kontakt@hydrogenbar.de oder das Kontaktformular, das ihr auf unserer Webseite findet, www.hydrogenbar.de. Ihr könnt diese Wege der Kommunikation auch dafür nutzen, um natürlich mit Niklas in Kontakt zu treten. Wir leiten die Nachrichten entsprechend weiter, wenn es da was gibt. Insofern nutzt das gerne. Und Johannes, wir verabschieden uns.
Ja, wir danken nochmal der Woche des Wasserstoffs natürlich und dem H2 Hub hier, die das alles möglich gemacht haben. Und ja, wünschen euch eine schöne Woche dann.
Ja, ich danke euch. Hat Spaß gemacht.
Macht's gut. Bis bald.